herzlich willkommen beim Podcast der Arbeit e.V., dem Landesverband der Elternselbsthilfe Drogensucht in Nordrhein-Westfalen.
Gibt es einen Königsweg in der ambulanten Suchthilfe? Wie finde ich mich zurecht in der Vielzahl der Angebote und wie arbeiten die Profis eigentlich? Eltern haben viele Fragen, nicht nur was die stationären Hilfen angeht. Für die ambulanten Hilfen versuchen wir eine Klärung mit Frank Schulte-Derne von der Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Er ist dort Organisationsberater und Fachberater und war zuvor 11 Jahre als Berater in der Jugendsuchtberatung tätig. Er ist außerdem Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für soziale Arbeit in der Suchthilfe. Herr Schulte-Derne, das wünschen sich wohl viele Eltern, klare Ansagen, was sie tun können und welche Hilfe es für ihre suchtkranken Söhne und Töchter gibt. Dazu braucht man ja zunächst einen Überblick, was es wo gibt, ob in Münster oder Bochum, Wuppertal oder Bonn. Wo bekommt man den?
Also um einen Überblick zu bekommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, um bundesweit einen guten Überblick zu erhalten, die Seite der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, die einen guten Überblick der Beratungslandschaft gibt, aber auch der Angebotsstruktur darüber hinaus. Wir reden ja dann von knapp 1500 Beratungsstellen deutschlandweit. Und für Westfalen-Lippe, das ist ja der Bereich, in dem ich tätig bin, haben wir von der LWL-Koordinationsstelle Sucht auch sogenannte Materialien entwickelt, die man auf unserer Seite runterladen kann, wo es eigentlich alle Angebote in Westfalen-Lippe in der uns vorliegenden aktuellen Version immer nachzulesen gibt.
Welche ersten Schritte können Sie Eltern und auch betroffenen Suchtkranken, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen empfehlen?
Rückblickend, wenn man auf Beratungsprozesse schaut, sind immer schon mal die Frage, ab wann sollte ich eigentlich eine Beratungsstelle aufsuchen? Wann nehme ich den Hörer in die Hand, um mal nachzufragen, bin ich mit dem Problem, was ich habe, mit dem Anliegen, was ich habe, überhaupt richtig? Der erste Schritt ist spätestens, wenn man sich diese Frage stellt, einfach anzurufen und nachzuhören und vielleicht einen Beratungstermin zu vereinbaren, weil die Erfahrung zeigt, dass meistens das Bauchgefühl gerade von Eltern oder von Angehörigen da immer ganz gut liegt. Und ich sage immer, es gibt ja auch nichts Schlimmes daran, wenn man ein Beratungsangebot in Anspruch nimmt, ein Feedback erhält und nachher merkt, ich habe mehr Infos erhalten, aber es ist jetzt kein so konkreter Bedarf, dass sich daraus ein längerfristiger Beratungsprozess ergeben muss.
Höre ich daraus, dass vielleicht Eltern eher zu lange warten, bevor sie Rat suchen?
Wenn man jetzt zum Beispiel für Nordrhein-Westfalen in das letzte Monitoring der ambulanten Suchthilfe schaut, das ist immer ein Bericht, der darstellt, wie arbeiten die Beratungsstellen, wer sind die Zuweiser, woher kommen die Klienten, Klientinnen in der Beratungsstelle, und dort spielen die Angehörigen eine sehr geringe Rolle in der Zuweisung zu den Hilfen. Deswegen würde ich zumindest auch immer Eltern und Angehörige ermutigen, möglichst frühzeitig den Schritt auf eine Beratungsstelle zuzumachen und für sich mal zu sortieren, bin ich da richtig.
Was ist das Allerwichtigste, was alle im Kopf haben, die solche Beratungen machen?
Also man muss sehen, die Realität in den Beratungsstellen ist zu knapp 70% ist die am stärkst vertretene Profession in der Beratungsstelle die soziale Arbeit. Und die soziale Arbeit bringt erstmal gutes Rüstzeug mit, um Fallverstehen zu ermöglichen, um mit Klienten, Klientinnen lösungsorientiert und wertschätzend erstmal ein Gespräch zu beginnen. Weil ich glaube, das Wichtigste ist erstmal eine vernünftige Arbeitsbeziehung herzustellen. Und das passiert in den Beratungsstellen auch als allererstes, weil das kann man sich vorstellen, wenn ein Beratungsprozess stattfindet, in dem es am Anfang schon hakt und holpert und man eigentlich nicht in einer guten Arbeitsbeziehung ist, wo man auch vertrauensvoll miteinander arbeiten kann, wird es nach hinten raus meistens nichts werden. Deswegen haben die meisten Berater und Beraterinnen erstmal den Fokus darauf, eine gute Arbeitsbeziehung auch herzustellen.
Arbeitsbeziehung kann ich mir als Laie vorstellen, was das bedeutet. Sie haben ein anderes Wort benutzt, Fallverstehen. Was ist das?
Beim Fallverstehen geht es ja darum, nicht nur darauf zu schauen, was zeigt sich mir gerade in dem ersten Gespräch direkt im Austausch mit dem Ratsuchenden, sondern dann darüber hinaus auch zu schauen, welche Systeme sind sonst noch betroffen und welche spielen noch eine Rolle. Das können die Angehörigen sein, das können die Eltern sein, das kann Schule sein, das kann der Ausbildungsplatz sein. Eigentlich alle sozialen Handlungssysteme, in die ein Mensch eingebunden ist, gilt es mit in den Blick zu nehmen und dann die Hilfe miteinander zu planen.
Wie geht's dann weiter?
In der Regel ist meistens mehr als ein Gespräch nötig, um den wirklichen Beratungsbedarf herauszufinden. Das ist oft schwierig, wenn Eltern und Angehörige mit involviert sind, weil man hat meistens ein Interesse daran, es muss möglichst schnell die nächsten Schritte geben eben. Und es braucht auch manchmal auch erstmal Zeit. So kann es dann auch durchaus mehrere Gespräche dauern, um überhaupt den Hilfebedarf festzustellen und dann daraus die nächsten Hilfeschritte abzuleiten und mit dem Klienten und Klientin zieloffen auch zu planen, weil meistens sind die Ziele, die ein Ratsuchender im Kopf hat, nicht immer die, die man als erstes vielleicht einem Ratsuchenden auch nahelegen würde.
Kann man was darüber sagen, was die meisten Ziele sind, wenn jemand sich entschieden hat, in eine Beratung zu gehen? Und was sind dann sozusagen die nächsten Schritte, wenn sich ein gemeinsames Ziel herausgestellt hat?
Der kleinste gemeinsame Nenner ist häufig in den Beratungsstellen erstmal der Aspekt Veränderung. Wenn jemand Rat sucht in einer Beratungsstelle, will man aus irgendeiner Motivation heraus, sei es die eigene, sei es aber auch die Angehörigen, sei es ein Druck vielleicht von außen vom Arbeitsplatz, es soll sich irgendetwas verändern, in welche Richtung auch immer. Das ist so der kleinste gemeinsame Nenner. Und ganz oft wird Beratung ja auch immer mit der Vermittlung in weiterführende Hilfen verbunden, sei es in den qualifizierten Entzug, sei es in die stationäre medizinische Rehabilitation etc. Aber darüber hinaus findet doch oft erstmal auch noch eine längerfristige Begleitung ambulant statt. Und diese Möglichkeit wird ganz oft von den Klienten und Klientinnen gewünscht. Und manchmal ist man einfach auch vielleicht zu schnell mit manchen Vermittlungen in andere Hilfen. Wenn wir in die stationäre Reha reinschauen, da ist das Ziel ganz klar vorgegeben. Es geht eigentlich um die Wiederherstellung der Abstinenz und der beruflichen Rehabilitation. Und wenn man aber die Klienten und Klientinnen, das wissen wir aus verschiedenen Arbeiten auch, befragt, was ist eigentlich euer Ziel, dann ist es meistens erstmal noch nicht zu dem Zeitpunkt Abstinenz, sondern es ist erstmal Veränderung, Konsumreduktion etc. Also in der stationären Reha ist erstmal das Ziel, die Abstinenz ganz klar verortet, auch vom Kostenträger her. Allerdings heißt das nicht, dass jeder Rückfall automatisch dazu führt, dass eine stationäre Maßnahme beendet wird, sondern die allermeisten stationären Einrichtungen wissen um die Dynamik, die eine Suchterkrankung auch mit sich bringt. Und dazu gehören natürlich auch Rückfälle oder Vorfälle. Und da geht es auch darum, natürlich genau diese Dynamik mit im Blick zu haben und möglichst im Sinne der Betroffenen die Behandlung auch aufrechtzuerhalten.
Im Verlauf einiger Suchtgeschichten erzählt von Eltern, aber man kennt es ja auch aus anderen Erzählungen, sieht so aus, dass das völlig normal ist und dazugehört, auch Abbrüche von Entzug, auch Abbrüche von Reha. Heißt das für die ambulante Unterstützung, vor allen Dingen in der Drogenberatung, dass das so eine zentrale Spinne im Netz ist?
Ich würde sagen, dass die ambulante Suchtberatung, die ambulante Suchthilfe das Herzstück ist, auch in der Suchthilfe, in einer sehr guten, vernetzten und qualifizierten Suchthilfe, die wir in Deutschland haben. Und die Beratungsstellen spielen da einfach eine ganz zentrale Rolle. Ja.
Welche Rolle spielen die für Eltern und Angehörige? Das ist ja nicht ganz einfach.
Bei den Angehörigen ist es wichtig, dass man früh einfach auch Hilfe sucht, damit man Prozesse möglichst früh im Sinne von Prävention maßgeblich verändern kann. Und Angehörige spielen natürlich auch dort eine ganz wichtige Rolle, indem ganz oft natürlich auch Maßnahmen, die in der Beratungsstelle vereinbart werden, auch eine Auswirkung auf den Alltag zu Hause haben und dass man da gemeinsam auch mit der Beratungsstelle Konzepte entwickelt und vor allem auch, wenn ich jetzt von Eltern ausgehe, die Eltern sich selbst in ihrem eigenen Handeln auch oftmals erstmal einig sein müssen, so und so möchten wir vorgehen.
Was heißt eigentlich Hilfeplanung? Der Begriff taucht immer wieder auf. Fachleute verstehen den sofort. Die meisten Eltern werden wahrscheinlich am Anfang überhaupt nicht wissen, was sie damit meinen. Es scheint aber ziemlich zentral zu sein. Was ist Hilfeplanung? Was heißt das?
Es geht um die Hilfe und wie sie in einzelnen Schritten geplant wird. Ob es jetzt in der Beratung ist oder im ambulant betreuten Wohnen, ganz zentrales Element. Dort geht es darum, über einen bestimmten Zeitraum verschiedene Schritte gemeinsam festzulegen, die bis zu einem Zeitpunkt X auch erreicht werden sollen. Und dann kann man anhand dieses Planes auch irgendwann schauen, wurden diese Schritte erreicht? Ja, nein. Wenn ja, kann man vielleicht auch nochmal Schritte erweitern, neue Maßnahmen vereinbaren. Wenn nein, muss auch reflektiert werden, was waren die Stolpersteine, wieso manche Hilfen so nicht funktioniert haben, wie sie funktioniert haben, muss man vielleicht nachsteuern etc. Und das passiert idealerweise eben nicht vom Berater oder Beraterin vorgegeben, sondern in der gemeinsamen Arbeit mit dem Klienten, mit der Klientin. dem Kostenträger und dem Leistungserbringer eben, also dem, der zum Beispiel die Beratung oder das ambulant betreute Wohnen vorhält.
Sie haben da ein wichtiges Fachwort benutzt, nämlich Leistungsträger. Ich glaube, Hilfeplanung, so wie Sie sie inhaltlich gerade beschrieben haben, ist für alle leicht verständlich. Viele machen aber die Erfahrung, dass zur Hilfeplanung gehört, dass mich Leute an die Hand nehmen, die sich in dem Wirrwarr der Bürokratien der Antragstellung auskennen.
Man ist so ein bisschen Lotsenfunktion auch für Ratsuchende durch das oft sehr gut vernetzte Hilfesystem. Aber wo es viele gut vernetzte Hilfen gibt, braucht es natürlich auch Orientierung. Und diese Orientierung kann auch eine Beratungsstelle natürlich durch so eine Lotsenfunktion bieten.
Manchmal ist es auch mehr als nur ein Lotse, ist auch der Hinweis, da kommt gleich ein Eisberg. Sprich, wenn ich einen bestimmten Antrag durchkriegen will, muss ich beachten, was ich wo richtig ausfülle.
Das ist auch so die ganz klassische Aufgabe auch der sozialen Arbeit, nur Lotse zu sein natürlich und zu begleiten, sondern natürlich auch Partei und ein bisschen Anwalt für den Klienten und Klientin sein bei der Durchsetzung von Hilfen, ganz klar.
Darauf sollten wir genauer eingehen, welche Rolle das ambulant betreute Wohnen im Verlauf einer Erkrankung, Ablösung von Sucht, Veränderung von Verhalten eigentlich spielt.
Das ambulant betreute Wohnen ist ganz oft auch an die Beratungsstelle angegliedert und mittlerweile ein nicht mehr wegzudenkendes Angebot, weil es ganz oft ganz konkrete, alltagsnahe Unterstützung für Klientinnen und Klienten bietet, die in eigener Wohnung leben und sagen, ich will was verändern. Und dort bekommt man Hilfen bei der Tagesstrukturierung und dabei, wie ich mein eigenes Leben in den eigenen vier Wänden und mit allen Anforderungen, mit denen jeder von uns konfrontiert ist, auch gut zurechtkomme. Und man kann das ambulant betreute Wohnen als Leistung erhalten, sowohl in der eigenen Wohnung, dass ich im Prinzip zu meiner ganz normalen Wohnung, in der ich lebe, über die Beratungsstelle auch einen Betreuer über das ambulant betreute Wohnen beantragen kann, der mich dann unterstützt. Es gibt aber auch ambulant betreute Wohnformen und stationäre betreute Wohnformen, wo ich in eigenen vier Wänden lebe, die aber dem Träger gehören und indem ich dann auch über das ambulant betreute Wohnen unterstützt werde.
Wie sieht das Thema Beschäftigung, Arbeit, Qualifizierung aus?
Das Thema ist, glaube ich, sehr vielfältig und regional sehr unterschiedlich. Und die Beratungsstellen haben in der Regel auch genau diese berufliche Einbindung oder oft auch je jünger die Klienten, Klientinnen sind, auch noch die schulische Qualifizierung oder auch vielleicht Nachqualifizierung mit im Blick und sind vor Ort mit den jeweiligen Berufsbildungsträgern auch gut vernetzt, wenn sie keine eigenen Angebote vorhalten. Eben auch das hängt ein Stück weit auch von der Größe des Trägers ab.
Den Eltern ist auch die Frage wichtig, inwieweit sich ehemalige Abhängige oder vielleicht mit substituierte, reflektierte Betroffene, könnte man sie auch nennen, in die Beratung einbezogen werden können. Also welche Rolle spielen überhaupt ehemalige, nenne ich sie jetzt mal vereinfacht, in der aktuellen Beratung, aber auch in der Reflexion dessen, was sich vielleicht in der Hilfelandschaft verändern, verbessern müsste?
Das Thema, ich nenne es mal Betroffenenkompetenz einzubeziehen, ist meines Erachtens ganz wichtig und passiert vereinzelt, aber mit Sicherheit noch nicht in der Intensität, in der es auch flächendeckend auch stattfinden kann. Als Gradmesser dessen, wie Hilfe funktioniert, wo Hilfe vielleicht auch nochmal ausgebaut werden kann, verändert kann, angepasst werden kann, spielen natürlich auch die Nutzerinnen und Nutzer der Angebote eine ganz wichtige Rolle. Gerade im Qualitätsmanagement ist es auch so, dass immer auch auf die Kunden geschaut wird und die Kundenperspektive mit einbezogen wird.
Gibt es dazu eigentlich auch Studien, also wissenschaftliche Untersuchungen?
Es gibt natürlich Studien zu unterschiedlichen Teilbereichen, worüber wir aber erstmal verfügen im Bereich der Beratungsstellen, ist die Deutsche Suchthilfestatistik, die die allermeisten Beratungsstellen auch für alle ihre Klienten und Klientinnen bundesweit ausfüllen und zusammengeführt werden und an denen man durchaus sieht, wie finden Vermittlungswege statt, wo gibt es auch Erfolge, wo gibt es auch Misserfolge, wo muss gegengesteuert werden. Und die Deutsche Suchthilfestatistik ist natürlich auch etwas, was man dann runterbrechen kann auf Länderebene, in denen es oft auch eigene Statistiken gibt und dann natürlich auch auf die kommunale Ebene, weil dort findet eben auch die Ausgestaltung der Hilfen statt.
Gibt es aus dieser aktuellen Suchthilfestatistik ein oder zwei wesentliche Botschaften, die Sie sozusagen ad hoc berichten könnten?
Ich kann aus dem für NRW angesprochenen ambulanten Monitoring der Suchthilfe zwei Aspekte rausnehmen. Das eine ist dieser Aspekt, dass Angehörige bislang auch weiterhin noch eine sehr geringe Rolle bei der Zuweisung in Beratung und weiterführende Hilfen spielen. Das wäre wünschenswert, wenn der Aspekt mit Sicherheit auch noch weiter wachsen wird.
Das heißt, ein Appell an Eltern, Drogenberatung anrufen darf man auch, wenn man erstmal nur ein schlechtes Gefühl hat.
Ich würde es immer ermutigen. Es ist immer die Frage, wie hoch ist die Hürde als Eintritt in eine Beratungsstelle eben. Und ich glaube, die Hürde muss man ganz niedrig auch sehen, für sich als Eltern, aber auch so niedrig verstehen und zu sagen, ich hole mir erstmal ein Feedback ab eben und schildere mein Thema und frage, bin ich damit richtig aufgehoben, ja oder nein? Und im besten Fall kriegt man grünes Licht und sagt, naja, eigentlich schätzen wir Ihre Situation jetzt gerade nicht als so problematisch ein. Eben achten Sie vielleicht auf diese und jene Aspekte und vielleicht telefonieren wir zu einem späteren Zeit nochmal oder sehen uns nochmal. Dazu würde ich auf jeden Fall ermutigen.
Das war der eine Aspekt, Eltern im Monitoring. Gibt es noch einen zweiten, der Ihnen unmittelbar wichtig erscheint?
Ja, ich glaube, weil Sie gerade das Thema Substituierte angesprochen haben, dass wir natürlich auch eine sich stark verändernde Landschaft der Substitutionsbehandlung haben. Dort spielen die Beratungsstellen auch eine ganz relevante Rolle, weil die Beratungsstellen die psychosoziale Beratung und Begleitung der substituierten Menschen leisten. Und dort ist natürlich ein wichtiger Hinweis, dass wir derzeit einen Mangel an Ärzten haben. Der wird sich noch verschärfen, weil viele der Substitutionsärzte weit über 60 sind, wo wir gezielt darauf schauen, wie können gute Lösungen auch langfristig aussehen, um die Substitutionsbehandlung auch ambulant zu sichern.
Das war der Podcast der AWED e.V., Landesverband der Elternselbsthilfe Drogensucht in Nordrhein-Westfalen. Besuchen Sie uns gern auch auf unserer Homepage unter www.awed-nrw.de oder auf Facebook.